Oswald Sanders, langjähriger Leiter der überseeischen Missionsgesellschaft, der hat einmal gesagt, wer einen anderen demütigen will, sollte ihn nach seinem Gebetsleben fragen. Ist das wahr? Will jetzt niemand bloßstellen, aber vielleicht können wir ja mal den Test machen. Wer würde das sagen über sein eigenes Gebetsleben, dass das manchmal vielleicht ziemlich beschämend ist und ziemlich lau? Wer würde das vielleicht über sich sagen? Das sind doch ein paar Hände, die hier hochgehen. Und ich bin froh, dass ich nicht allein bin damit. Mir geht das auch manchmal so. Ist doch interessant, dass wir eigentlich ganz genau wissen, wie wichtig das Gebet ist. Und das hören wir ja auch in den Gemeinden, sagen wir uns das immer gegenseitig zu. Ja, ohne das Gebet können wir nichts tun. Das ist so wichtig. Aber dass wir doch oft zu wenig und zu lau beten. Oft wissen wir gar nicht, was sollen wir denn beten. Vielleicht kennst du das. Du sitzt in einer Gebetsgemeinschaft, du sitzt da zusammen und du willst eigentlich beten. Du hast es auf dem Herzen, es drängt dich auch, was zu sagen. Aber dir fehlen die Worte. Es ist wie ein Vakuum im Kopf, plötzlich nichts mehr da. Was kann ich denn beten? Die Frage, was soll ich denn Gott sagen? Und manchmal ist es auch so, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir gar keine so großen Erwartungen an das Gebet haben, so viel wir darüber reden und das sagen. Der Verleger Wolfgang Bühne, der hat mal eine Umfrage gemacht auf einer Bibelkonferenz. Also auf einer Konferenz, wo eigentlich schon die tollen Christen zusammenkommen, die noch mehr Hunger haben, denen das noch wichtiger ist zu wachsen. Dann hat er gefragt, wie viel betet ihr denn? Und hat so eine Umfrage gemacht, anonym. Und da hat etwa die Hälfte gesagt, am Tag nicht mehr als 5 bis 15 Minuten. Und jeder Fünfte hat gesagt, am Tag nicht mehr als 1 bis 5 Minuten. 0 Minuten konnte man nicht ankreuzen. Vielleicht hätte es auch welche gegeben, die das gesagt hätten. Was sagt das über uns aus, wenn wir am Tag mehr Zeit verwenden für die Körperpflege, für Duschen und Zähneputzen und so weiter, als für unsere Beziehungspflege zu Gott? Und ich weiß, da gibt es jetzt ein paar, die sagen, naja, ich bete unter der Dusche. Die gibt es auch, die das verbinden. Aber es ist doch interessant, dass wir eigentlich sehr wenig Zeit für diese Beziehungspflege oft verwenden. Vielleicht trifft das auch auf dein Leben zu. Die Vermutung liegt nahe, dass wir vielleicht oft gar nicht so viel davon erwarten, dass es uns nicht so wichtig ist. Und der Bibeltext, den wir heute anschauen aus Lukas 11, der gibt uns eigentlich für beide dieser Fragen Antworten. Der sagt uns zum einen, wenn wir manchmal nicht wissen, was sollen wir denn beten, gibt er uns eine Antwort. Ja, was kannst du beten? Weil Jesus da lehrt, was wir beten können. Und das ist auch ein Text, der uns unsere Erwartung nährt, der uns Lust machen soll aufs Beten, weil wirklich das einen Unterschied macht, weil wir damit auch Gottes Herz bewegen können. Und ich möchte uns diesen Text erst einmal lesen und dann genau lassen wir das mal auf uns wirken und lernen von Jesus, was wir beten können und wie wir beten können. Also Lukas 11, die Verse 1 bis 13. Bevor ich sie lese, möchte ich auch noch beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es in unser Leben spricht. Und wir danken dir, dass du uns alles lehrst, was wir wissen müssen, auch wie wir beten können. Und wir wollen beten, dass uns diese Worte ansprechen und unser Gebetsleben verändern. Amen. Also das geht los in Lukas 11 mit der Beschreibung einer Situation. Lukas 11, Vers 1, es begab sich, dass er an einem Ort war, also Jesus an einem Ort war und er betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Vielleicht machen wir hier mal eine kurze Pause, das ist interessant. Also ein Jünger, der Jesus sieht und beobachtet, was Jesus tut und er sieht, Jesus betet. Und gerade im Lukas-Evangelium wird es ganz oft beschrieben, wie Jesus sich zurückgezogen hat, wie er in die Wüste gegangen ist, am frühen Morgen, wie er auf Berge gegangen ist, sich zurückgezogen hat und selbst gebetet hat. Man vielleicht sagt, ja, hat es der Sohn Gottes denn nötig, dass er betet? Ganz offensichtlich. Er hat die Beziehung zu seinem Vater gepflegt. Das war eigentlich das, wo er seine Kraft für seinen Dienst rausgezogen hat. Und es war ihm so wichtig, Das finde ich immer wieder erstaunlich. Da kamen Leute zu Jesus mit ihren Nöten, mit ihren Krankheiten, mit ihren Sorgen, mit den Themen, die sie auf dem Herzen hatten. Und es gibt Berichte im Lukas-Evangelium, wo Jesus die Leute mit ihren Nöten stehen lässt und sagt, ich habe jetzt keine Zeit für eure Nöte, ich gehe jetzt ins Gebet. Das ist eigentlich ein Hammer. Stell dir das mal vor, in der Gemeinde, da kommen die Leute mit den Nöten und du sagst, ich muss jetzt beten. Aber Jesus wusste, das Gebet kann er auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Das ist noch wichtiger. Also der Jünger kommt und sieht, von Jesus kann er da wirklich was lernen und wir auch. Und was sagt Jesus jetzt diesem Jünger? Er sagt, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Ich kann das in zwei Teile unterteilen, diesen Abschnitt. Das eine ist die ersten Verse 2 bis 4. Jesus sagt, lehrt seine Jünger, die richtigen Dinge zu beten. Es gibt tatsächlich eine richtige Art zu beten, die richtigen Dinge zu beten. Jesus lehrt hier, was seine Jünger beten sollen. Und das zweite ist, Verse 5 bis 13, er lehrt sie, wie sie die Dinge richtig beten können, mit welcher Herzenshaltung, mit welcher Einstellung. Und er sagt zuallererst, wenn ihr betet, dann betet zum Vater. Es ist interessant, dass Jesus ihnen nicht sagt, dann betet zur Majestät, zum Herrscher dieser Welt, was Gott ist, aber er sagt ihnen, betet zum Vater. Das ist eine ganz andere Beziehung, die seine Jünger zu Gott haben. Es ist nicht einfach der Herrscher, vor dem sie niederknien, das ist er auch, aber es ist ihr Vater. So auch für uns. Wir kommen nicht zu Gott als dem Chef, vor dem wir uns gut darstellen müssen. Wir kommen nicht wie Leute aufs Amt kommen und dann hoffen, dass ihre Anträge irgendwann bearbeitet werden, sondern wir kommen zu Gott, zum Vater. Ich musste da an ein Bild denken, vielleicht kennen das manche, ein Bild von John F. Kennedy, als er Präsident war der USA. Im Oval Office sitzt er da an seinem Schreibtisch und in das Oval Office, da kommen nur Leute rein, die einen richtig guten Grund dafür haben. Wir kommen da alle nicht rein. Aber selbst die Amis kommen da nur rein, wenn sie einen guten Grund haben und wenn sie ganz viele Sicherheitsthemen durchgemacht haben und beantwortet haben und gecheckt wurden, dann kommen sie da rein. Und jetzt dieses Foto von John F. Kennedy, der an seinem Schreibtisch sitzt und arbeitet. Und unter diesem Schreibtisch schauen seine zwei kleinen Kinder raus und lächeln frech in die Kamera. Die brauchen keine Sicherheitschecks. Die sagen auch zu ihrem Vater nicht Mr. President, sagen Daddy. Und haben eine ganz innige Beziehung, einen direkten Zugang zum Präsidenten. Und ein bisschen ist das so mit uns. Wir haben einen direkten Zugang zum Vater, zum Herrn dieser Welt. Das ist grandios. Das ist eine ganz tolle Zusage, die in diesem Gebet drinsteckt, was Jesus seine Jünger lehrt. Ihr dürft ihn Vater nennen. Das ist was Besonderes. Und was ist das für ein Vater? Was ist das für ein liebender Vater, dieser Gott, der alles gibt für seine Kinder, der uns schon geliebt hat, sagt die Bibel, als wir noch gar nicht seine Kinder waren, als wir seine Feinde waren. Und der sagt, ich gebe alles für euch. Ich schenke euch meinen eigenen geliebten Sohn, der eure Sünden ans Kreuz trägt, damit ich euch in meine Familie adoptieren kann. Damit ihr auch dazu gehört. Damit ihr auch meine geliebten Söhne und Töchter sein könnt. Und dann sagt er uns zu, dass er uns genauso liebt, wie er seinen Sohn liebt. Beziehungsweise Jesus betet in Johannes 17, er betet, Vater, so wie du mich geliebt hast, so bete ich, dass du auch die liebst, die du mir anvertraut hast. Stell es mal vor, Gott, der Vater, er schaut auf dich, wenn du an Jesus glaubst und er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter, ich habe dich sehr lieb. So kommen wir zum Vater und beten. Und Jesus sagt, für was wir beten. Er sagt zuerst, und das erstaunt uns vielleicht, ich sage es in meinen Worten, bete, dass der Vater, dass dein Vater groß rauskommt. Bete, dass dein Vater groß rauskommt. Vers 2, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Diese ersten zwei Bitten, die drehen sich ganz um Gott. Ist ein bisschen anders vielleicht als oft unsere Gebete, die oft da ansetzen, wo wir eine Not haben, wo wir ein Problem haben. Und dann kommen wir zum Vater und sagen, löst mein Problem, löst meine Not. Jesus lehrt uns, fang anders an. Fang damit an zu beten, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Was heißt das, dein Name werde geheiligt? Ist Gott nicht schon heilig? Ist er nicht schon rein? Ist er nicht schon ganz anders als diese Welt, anders als wir? Total liebevoll, absolut gnädig, barmherzig, auch absolut gerecht. Ist er das nicht alles schon? Müssen wir darum beten, dass Gottes Name geheiligt werde? Das ist eine Frage, da hat der Martin Luther, der Reformator, sich lange damit beschäftigt und hat es erst nicht verstanden. Und dann hat er irgendwann erkannt, nein, da geht es gar nicht darum, dass Gott heilig werden müsste, sondern da geht es darum, dass sein Name in dieser Welt sich ausbreitet und das, was er will, sein Programm, dass diese Heiligkeit Gottes in dieser Welt sich ausbreitet, zuallererst in unserem eigenen Leben, dass wir mehr von dem widerspiegeln, wie unser Vater ist, von seiner Liebe, von seiner Gnade, auch von seiner Gerechtigkeit. Und ganz eng damit verbunden ist die zweite Bitte, Vater, dein Reich komme. Das heißt wiederum zunächst für mich ganz persönlich, dass ich Gott darum bitte, dass sein Reich kommt in meinem eigenen Leben, in meinem Herzen, dass ich mehr werde wie er. Es geht dann aber viel weiter. Es geht darum, dass sich das Evangelium ausbreitet. Es geht darum, dass wir in unseren Familien danach uns ausstrecken, darum beten, dass sein Reich mehr kommt, dass es in der Gemeinde mehr kommt, in unserem Miteinander, dass die Liebe sichtbar wird, zum Beispiel die Liebe Gottes in unserem Miteinander. Es geht darum, dass wir in der Nachbarschaft darum beten, dass sein Reich kommt, in Markt Schwaben, dass sein Reich kommt, in unserem Land, der ganzen Welt. Dass sein Reich kommt. Dass wir vielleicht darum beten, dass Gott Menschen aus dieser Gemeinde beruft, die sagen, ich lasse die Karriere, ich lasse manche Sachen aus und ich lasse mich rufen von Gott, vielleicht in den Missionsdienst oder woanders hin, wo Menschen noch nie von diesem großartigen Vater gehört haben. Dass noch viele adoptiert werden, noch viele in diese Familie hineinfinden. Und dein Reich komme, das ist letztlich auch das Gebet darum, dass Jesus Christus wiederkommt. Am heute Morgen in der Gebetsgemeinschaft hat jemand gebetet vor dem Gottesdienst, dass Gott sich auch erbarmt über dieser Welt, über den Nöten, über den Krieg, über der Krankheit, was da ist. Und wir dürfen darum beten, dass Jesus wiederkommt und ein Ende macht mit dieser Welt, die noch unter der Sünde leidet und wir erleben das alle mit. Dein Reich komme. Und wenn das kommt, dann gibt es keine zerrütteten Beziehungen mehr. Dann gibt es keinen Krebs mehr. Dann gibt es keine Tränen mehr. gibt es keinen Tod mehr. Es ist ein gutes Gebet, darum zu beten, dass sein Reich vollkommen kommt. Jetzt die Frage, sind das Bitten, die dich in deinem Gebetsleben bewegen? Ist das das, was dir wichtig ist, wenn du täglich ins Gebet gehst? Wenn wir ein bisschen in der Kirchengeschichte schauen, ist es spannend. Da, wo es große Erweckungen gab, da, wo es Aufbrüche gab, geistliche, da waren das ganz oft die Gebete, die zuallererst gebetet wurden. Nicht nur um uns selber kreisen, nicht nur auf unser eigenes Leben schauen, sondern den Fokus weiten, nach oben schauen zum Vater und zu sagen, Vater, wir sehen uns danach, dass dein Name groß wird in dieser Welt. Sehen uns mehr von deiner Herrlichkeit zu sehen in dieser Welt. Und ich frage mich, was passieren würde, wenn das noch viel mehr mein Gebet wird jeden Tag. Ich frage mich, was passieren würde, wenn das uns als Christen in Deutschland noch viel mehr bewegen würde, wenn wir uns da eins machen in diesem Gebet, das zuallererst auf dem Herzen haben. Habt ihr diese Woche einen Gebetsabend? Ich ermutige euch, nehmt das vor allem in den Blick, dass Gott kommt, dass sein Reich wächst. Und wir bleiben in diesem Gebet, was Jesus lehrt, aber nicht auf der Strecke. Es geht natürlich auch um unsere persönliche Not. Das sagt er dann auch. Er nimmt sogar sich mehr Zeit dafür, für uns persönlich zu reden, was wir beten können. Verse 3 bis 4. Bete, dass der Vater für dich sorgt. Bete um Gottes Versorgung. Kann man nochmal in 3 Punkten anschauen. Er sagt, bete für deine Grundbedürfnisse. Bete, dass Gott für das sorgt, was du Tag für Tag brauchst. Dann bete für deine Beziehungen zu Gott und zu deinen Mitmenschen. Und bete, dass du nicht von deinem Glaubensweg abkommst. Zuerst die Grundbedürfnisse. Unser tägliches Brot gib uns heute. Nicht Sekt und Kaviar, das tägliche Brot. Das sind wirklich die Grundbedürfnisse. Das ist ein Bild, das tägliche Brot, da ist aber alles drunter gefasst, was wir so Tag für Tag zum Leben brauchen. Vielleicht ein Dach über dem Kopf, ein Bett, all das, was notwendig ist. Aber nicht Luxus. Wir beten oft um Luxus, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir sagen nicht, schenk mir irgendein Haus, sagen, schenk mir das schöne Haus am Waldrand. Das hätte ich so gern. Oh Gott, bitte mach doch das, dass ich das bekomme. Oder schenk mir nicht irgendeine Arbeitsstelle, sondern schenk mir den anerkannten und gut bezahlten Job bei BMW. Habe ich mir schon vorher überlegt. Und manchmal kriegen wir ja auch diese Jobs und manchmal können wir das machen, aber manchmal kann uns das in unserem Gebetsleben ganz schön gefangen nehmen, vor allem wenn wir so persönlich beten, so diese Wünsche, was wir noch gern alles hätten. Und was für einen Frieden könnten wir aber haben, wenn wir dieses Gebet wirklich für uns beten und das auch unser Herz verändern lassen und sagen, es geht nicht darum, ich brauche nicht den Wohlstand, ich brauche nicht den Druck, ich brauche nicht immer mehr. Das ist genau das, was in unserer Gesellschaft eigentlich so die Predigt ist, die du an allen Ecken bekommst. Du brauchst mehr, du musst noch erfolgreicher werden, du musst noch besser verdienen, damit du dir noch einen dritten Urlaub leisten kannst. Ergib dich zufrieden. Bete ganz zuversichtlich darum, dass Gott dich versorgt mit dem Nötigen, was du brauchst. Und lass dir daran genügen. Er wird dich versorgen. Das ist auch eine Zusage an vielen anderen Stellen in der Bibel. Du wirst nicht hinten runterfallen. Er wird gut für dich sorgen. Er ist dein Vater. Er liebt dich. Als nächstes lehrt Jesus, betet und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Das soll uns eine Not sein, wie unsere tagtäglichen Sorgen und Nöte, die wir sonst so haben, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Dass wir immer wieder zu ihm kommen. Das ist ja das Fantastische, dass Gott uns immer wieder annimmt. Also jeder Christ weiß, dass, wenn er ehrlich sein Leben anschaut, wie oft wir immer noch an Gottes Plänen und an seinem Willen vorbeileben. Und jetzt sagt uns Jesus hier, du darfst aber immer wieder kommen. Du sollst immer wieder kommen zu deinem Vater und sagen, vergib mir meine Schuld. Und jeden Tag wird diese Beziehung wiederhergestellt zum Vater. Der sagt nicht, ich enterb dich jetzt, ich schmeiß dich raus. Wir haben es in der Textlesung gehört, wir sind Miterben. Wir bleiben in diesem Bund, wir bleiben in der Familie Gottes. Und wir dürfen kommen und um Vergebung bitten. Weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du an jemand richtig schuldig geworden bist. Also so richtig was verbockt hast. Und dann bist du hingegangen und hast um Vergebung gebeten und hast es erlebt, dass dir die Person wirklich von Herzen vergeben hat. Hast du es mal erlebt? Wenn du es noch nie erlebt hast, dann wünsche ich dir das fast, dass du mal sowas verbockst und dass du so eine Vergebung erfährst, weil das ist schon bei Menschen wunderbar, wenn jemand wirklich dir deine Schuld von Herzen vergibt. Bei Gott ist das noch viel größer. Dieser heilige Gott sagt, ich nehme euch immer wieder neu an. Ich mache immer wieder Neuanfang mit euch. Kommt zu mir. Er sagt im ersten Johannesbrief, wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es ist interessant, dass Jesus diese Bitte um Vergebung beim Vater, dass er sie verknüpft, dass er sie quasi an eine Bedingung sogar knüpft. Und dass er sagt, betet, vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Also jedes Mal, wenn wir das beten, sollen wir begreifen, die Gnade, die Gott uns schenkt, wir sind nicht die Endverbraucher. Wir sollen diese Gnade weitergeben, die soll weite Kreise ziehen. Du kannst nicht Gottes Gnade annehmen und dann noch unbarmherzig und ungnädig mit deinen Geschwistern sein. Das passt nicht zusammen, dann hast du die Gnade noch nicht wirklich verstanden. Und es hilft vielleicht, wenn wir uns bewusst machen, was wir da beten, wenn wir nicht anderen vergeben, wenn wir immer noch unbarmherzig mit anderen sind. Weil dann bitten wir Gott genau genommen nämlich darum, dass er uns auch nicht unsere Schuld vergibt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn ich dir nicht vergebe, dann bete ich darum, dass Gott mir auch nicht vergibt. Soll uns keine Angst machen, aber soll uns dazu herausfordern, diese Gnade von Gott immer wieder in Empfang zu nehmen und auch diese Gnade immer weiterzugeben. Schließlich die letzte Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Wir sollen darum beten, dass Gott uns in allen Lebensumständen davor bewahrt, von dem Glaubensweg mit ihm abzukommen. Und es gibt viele Möglichkeiten, von diesem Glaubensweg abzukommen, aber eigentlich sind es zwei große Versuchungen, in denen jeder von uns steht. Die eine Versuchung ist, dass es uns zu gut geht, dass wir Wohlstand genießen, dass wir Gesundheit haben, dass wir einen super Job haben, dass wir vielleicht eine tolle Partnerschaft, tolle Ehe haben, tolle Kinder und dass wir über all dem Guten den guten Vater vergessen und dass wir ja irgendwie taub werden für seine Stimme, weil es läuft ja alles. Ich brauche ihn nicht. Das ist die eine Versuchung. Die andere Versuchung ist, dass es uns im Leben richtig schlecht geht, dass wir krank sind, keine Arbeit haben, dass wir in kaputten, zerrütteten Beziehungen leben und dass wir über all dem Leid, was wir erleben, anfangen an Gottes Güte zu zweifeln. Und dass wir sagen, was ist das denn für ein Vater, der das zulässt, dass ich in so einer kaputten Lebenssituation bin und der sich nicht darüber erbarmt. Und wir fangen an zu zweifeln, meint der Vater es wirklich gut mit mir? Und jetzt wissen wir aber alle, es gibt Menschen, denen es wunderbar geht, die Reichtum und Wohlstand genießen und die trotzdem ein flammendes Herz für Jesus haben und die ganz nah bei ihm sind. Das ist nicht ein Automatismus, dass man Gott vergisst, wenn es einem gut geht. Die hat er bewahrt in der Versuchung. Und es gibt Menschen, das finde ich noch schöner, die in größtem Leid leben, die so viel Schmerz erleben in dieser gefallenen Welt, das Leben kaputt. Ich habe einen Mann kennengelernt vor einigen Jahren in Namibia, der hatte MS, saß im Rollstuhl, der konnte nur noch mit den Augen kommunizieren, weil alle Muskeln gelähmt waren. Und von außen denkst du dir, das wandelnde Elend, wie kann der Mensch noch Freude haben? Und dann diktiert er mit seinen Augen, ich bin Gott dankbar mitten in dieser Krankheit, weil ich durch diese Krankheit ihm noch viel näher gekommen bin. Das ist erstaunlich. Es hat mich damals tief bewegt, dass das ein Mann, dem es so schlecht ging, sagen konnte. Ich spüre Gottes Liebe, ich hader nicht mit ihm. Er hat schon gehadert, sicher immer wieder, aber ich glaube nicht, dass er mich verstoßen hat oder dass er mich jetzt hier straft, sondern ich glaube, er hat einen guten Weg auch für mein Leben. Es ist die Bewahrung in der Versuchung. Und wir sollen darum beten, weil es gibt auch eben die anderen, die sich abwenden, in der Not oder im Wohlstand und ihren eigenen Weg gehen ohne Gott. Gott, halt uns bei dir. Führe uns nicht in Versuchung, sondern führe uns dahin durch, dass wir an deiner Hand bleiben. Wenn du das Gebet nimmst hier von Jesus, dann ist das wie eine Gebetsvorlage. Also du kannst das Wort für Wort so beten. Das machen wir ja auch manchmal in der Gemeinde, dass wir es einfach gemeinsam beten. Und es kann auch dein Gebet anleiten. Das sind große Themen auch, zu denen du dann ein persönliches Gebet sprechen kannst. Und dir überlegen kannst, was heißt es, dass dein Reich kommt gerade in meinem Leben? Was heißt das für uns als Gemeinde? Das kann man für alle diese Bitten durchbuchstabieren. Das ist also die Antwort darauf, was wir beten sollen. Und vielleicht merkt ihr, viel mehr als um unsere materiellen Sorgen, sogar viel mehr als um unsere Gesundheit und die Themen, die uns eben schon sehr oft auch bewegen, geht es hier wirklich um diese Perspektive. Was ist eigentlich Gott wichtig? Ist Gott wichtig für diese Welt? Was ist Gott wichtig für mein Leben? Und wenn wir so beten lernen, wie Jesus uns das hier lehrt, dann werden wir auch immer mehr diese Anliegen aufs Herz bekommen, die Gott hat. Es wird unser Herz verändern, wenn wir so beten. Und Jesus sagt dann im zweiten Schritt, wie wir die Dinge richtig beten. Das war jetzt der Inhalt, jetzt kommt die Einstellung und die Herzenshaltung. Versen 5 bis 10 sagt er in meinen Worten, bete zum Vater mit der Erwartung, dass er dich erhört. Ich möchte uns das nochmal lesen. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Ist ja ein bisschen ein kurioses Gleichnis. Was will Jesus damit jetzt sagen? Will er sagen, dass wir Gott nerven sollen mit unseren Gebetsanliegen? Dass wir ihn bedrängen müssen, weil sonst hört er nicht. Wie dieser Mann, der schon im Bett liegt. Will er etwas sagen, dass Gott so einer ist, der sich mal zur Ruhe setzt und den wir erstmal wachrütteln müssen, dass er reagiert? Das ist dann nicht der Punkt. Es geht Jesus darum, den Vergleich zu gebrauchen und zu sagen, schaut mal, wenn ihr Menschen schon so seid, wenn ihr Menschen euch schon bewegen lasst, wenn man euch nur ein bisschen nervt, wie viel mehr wird sich der Vater bewegen lassen, wenn ihr zu ihm kommt und ihn bittet? Der wird euch hören. Es geht nicht darum, dass ihr den nerven müsst. Der hört euch, wenn ihr betet. Der erhört euch, wenn ihr betet. Erwartest du, dass Gott deine Gebete hört? Und zwar nicht erst, wenn du unverschämt drängst, sondern jedes Mal, wenn du zu ihm kommst. Jesus gibt uns diese Verheißung, Verse 9 und 10. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und weil ihm das so wichtig ist, hämmert er das wirklich in seine Jünger rein und auch uns. Wir sollen das verstehen, gleich der nächste Vers. Denn wer da bittet, der empfängt. Glaubt mir das. Wer da sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wir dürfen also mit einer ganz großen Zuversicht beten, dass der Vater wirklich hört und auch die Gebete erhört. Natürlich nicht jedes Gebet. Wir beten manchmal auch Sachen, wir wissen oft gar nicht, was gut für uns ist oder was gut auch für unsere Mitmenschen ist. Der Vater erhört nicht jedes Gebet. Ich glaube, das war C.S. Lewis, der mal gesagt hat, es ist eine Gnade, dass Gott nicht jeden meiner Wünsche erfüllt. Es hat mich mehr als einmal davor bewahrt, die falsche Frau zu heiraten. Gott hat eine größere Perspektive. Wir wissen manchmal gar nicht, was gut wäre. Wir denken das manchmal und manchmal scheint es auch wirklich, also wenn ich für jemanden bete, der krank ist, scheint ja wirklich auch das Richtige zu sein, dass er gesund wird. Und doch hat Gott eine größere Perspektive und einen Plan, den wir nicht immer verstehen, aber wir dürfen damit rechnen, dass er uns erhört. Vielleicht betest du nur sehr wenig, weil du das in deinem Herzen nicht glaubst, weil du denkst, das bringt doch alles nicht, das macht doch keinen Unterschied. Lass dich von diesen Versen ermutigen, es macht einen riesengroßen Unterschied. Jesus selbst legt alle Verheißungen darauf, dass Gott hören wird. Und dann das Zweite, bete zum Vater mit dem Vertrauen, dass er dir sein Bestes gibt. Das ist nämlich interessant. Wie erhört Gott? Wie hört er? Was gibt er uns denn dann, wenn wir so zu ihm kommen und beten? Und da sehen wir, er wird uns nicht immer das geben, was wir uns wünschen, wonach wir uns sehnen, aber er wird uns ganz sicher das geben, was wir brauchen. Lest nochmal die Verse 11 bis 13. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und wieder wählt Jesus einen Vergleich mit uns Menschen und er sagt, ja, wir als Väter liegt es in uns drin, dass wir unseren Kindern Gutes wollen, dass wir ihnen Gutes tun wollen. Jesus wusste auch, es gibt auch Väter, die sind anders. Es gibt richtig schlechte Väter, aber der Normalfall ist das nicht. Der Normalfall ist, wenn dein Kind kommt und es hat Hunger und es möchte was zu essen, dann gibst du ihm nicht irgendwas Schlechtes, sogar was Gefährliches. Jesus sagt, kein Skorpion, keine Schlange. Wir geben ihm das Gute, was das Kind braucht. Und er sagt, wenn das schon ihr macht, die ihr so oft auch böse Absichten habt, nicht in Gottes Willen wandelt, wie viel mehr wird Gott seinen Kindern Gutes geben? Und es ist interessant, was dieses Beste ist, das Gott uns gibt. Jesus sagt, dass es die Gabe des Heiligen Geistes ist. Er sagt, wenn ihr kommt und bittet, dann bekommt ihr die gute Gabe des Heiligen Geistes. Das hätte ich mir jetzt ein bisschen praktischer vorgestellt. Wünschen wir uns nicht eher, wenn ich komme und um Gesundheit bete, dass Gott dann Gesundheit schenkt? Oder wenn ich komme und ich bete um Arbeitsplatz, dass er dann Arbeit schenkt? Was ist das für eine Verheißung, die gute Gabe des Heiligen Geistes? Ist nicht enttäuschend? Ich wollte es ein bisschen praktischer. Und doch ist das, wenn wir das wirklich von Jesus so annehmen, eine wunderbare Verheißung und es ist sehr praktisch. Es ist ein ganz großes Geschenk, was er uns da zusagt, wenn wir so beten. Weil wir alle in dieser Welt, früher oder später, muss nur lang genug leben, unsere Pakete zu tragen haben. Wir leiden alle in dieser Welt bis ans Ende unseres Lebens an Beschränkungen, an Schwierigkeiten, auch an Krankheit, an Nöten aller Art. Und an keiner Stelle in seinem Wort gibt Gott uns die Verheißung, dass er das wegnimmt, weil wir mit allen Menschen auf dieser Welt in dieser gefallenen Welt noch leben. Er sagt nicht, ich nehme euch das weg. Er macht das manchmal als so Gnadenzeichen, tut er Wunder im Leben von Menschen. Aber der Normalfall ist es nicht, dass wir sorgenfrei könnten wir schon leben, aber dass wir ohne Nöte durchs Leben gehen, das ist nicht Gottes Plan für unser Leben. Und jetzt sagt er, ich gebe dir was viel Besseres, was viel Kraftvolleres, als immer in der Not deine Umstände zu ändern. Ich gebe dir die gute Gabe des Heiligen Geistes. Ich schenke dir mitten in den Stürmen deines Lebens, mitten in den Problemen, in den Herausforderungen, ich schenke dir was, ich schenke dir meinen Geist, damit du in diesen Umständen nah bei mir bleibst. Einen Frieden hast, den die Welt nicht kennt. Durchhältst. Mit einer Freude auch, wo manche nur staunen können, wie kann man so eine Freude haben? Ich habe es euch erzählt von dem Hein im Rollstuhl. Kann man da drin Freude haben? Ich schenke euch die gute Gabe des Heiligen Geistes. Der Apostel Paulus, der war mal in so einer Situation, wo er sich gewünscht hätte, dass seine Umstände geändert werden. Er schreibt von einem Pfahl in seinem Fleisch. Wir wissen nicht, was dieser Pfahl ist, aber es war was, was ihn sehr gebeutelt hat. Es ging ihm sehr schlecht. Er hat darunter gelitten, unter diesem Pfahl in seinem Fleisch, an Umständen in seinem Leben. Und er hat innig gebetet: Vater, nimm diese Not weg von mir. Ich kann es nicht tragen, das ist furchtbar. 3-mal intensiv darum gebetet und dann sagt Gott diesem Paulus: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott hat seine Not nicht weggenommen und doch hat er ihm seine Not genommen. Den ermutigt durch seinen Heiligen Geist, der in Paulus drin war. Und das tut Gott in unserem Leben auch. Er gebraucht seinen Heiligen, er gibt uns die Gabe des Heiligen Geistes, der mehr Raum nehmen will in unseren Herzen. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir nicht darum beten dürfen, dass Gott auch Umstände verändert. Wir dürfen darum beten. Es gibt auch andere Stellen, die sagen, betet für die Kranken. Lasst uns das tun. Aber eine feste Verheißung haben wir vor allem dafür, dass wir auch in der Not durchhalten und Gottes Geist in uns wirkt. Jetzt haben wir gesehen, was wir beten können. Das Vaterunser ist an einer anderen Stelle noch ein bisschen länger. Wir haben gesehen, wie wir beten sollen, mit welcher Einstellung, dass Gott hört und dass er uns wirklich das Beste gibt. Es ist mir zum Schluss wichtig, dass du nicht sagst, oh, wenn man da so viele Dinge auch falsch machen kann, wenn es wohl Dinge gibt, die richtig sind zu beten, dann gibt es auch Dinge, die falsch zu beten sind, ja, dann bete ich lieber gar nicht mehr. Dann hättest du die Predigt falsch verstanden und auch den Text von Jesus falsch verstanden. Darum geht es nicht. Ich möchte euch ermutigen, ohne Angst vor Fehlern zu beten. Ich muss da an meinen Sohn denken, der Aaron, der ist 2 Jahre und vor ein paar Monaten hatte er so eine Phase, da kam er immer mal wieder zu mir und hat zu mir gesagt, Baba, Aggo spiele will. Das ist ein Satz, wie nur ein 2-Jähriger sagen kann. Baba, Aggo spiele will. Und jetzt hätte ich ihn mir ja mal rannehmen können und sagen können, also mein lieber Sohn, jetzt pass mal auf, das heißt Papa und nicht Baba. Und du heißt Aaron und nicht Aggo. Aggo, den Namen, den gibt's gar nicht. Und sei mal ein bisschen höflich, das heißt, Vater, bitte spielst du mit mir. Dann hätte ich ihn auf sein Zimmer schicken können. Ihr ahnt, das habe ich nicht gemacht, noch nie. Das werde ich auch nie machen. Ihn in den Arm genommen und wir haben zusammen gespielt. Natürlich, ich habe mich gefreut, dass er mit mir Gemeinschaft haben will, eine Beziehung haben will. Ist schön, wenn das so und so kommt. Würde ich mir Sorgen machen, wenn er in 10 Jahren immer noch so kommt und so redet? Ja. Zu Recht. Und so ist es bei uns in unserem Christenleben auch. Wir dürfen zum Vater kommen, ohne Angst davor zu haben, dass wir jetzt falsch beten, dass wir da die richtigen Formeln verwenden und so weiter. Aber wir dürfen in unserem Gebetsleben auch wachsen. Wir sollen nicht da auf dem Kleinkindniveau von unserem Reden her stehen bleiben, sondern wir dürfen dazulernen. Was sind denn die Themen, die unseren Vater bewegen? Was wünscht er sich, wie wir reden mit ihm? Was sind die richtigen Dinge und was ist auch die richtige Herzenshaltung, mit der wir beten? Und dazu möchte ich uns ermutigen, uns danach auszustrecken, darin zu wachsen. Amen. Und Vater, wir danken dir, dass du uns das Beten lehrst, dass Jesus uns dieses Gebet geschenkt hat, das Vaterunser. Und wir beten für uns, dass uns deine Anliegen noch viel mehr bewegen, dass du uns hilfst, auch immer wieder von unseren eigenen Sorgen und Nöten wegzuschauen, die größere Perspektive einzunehmen und darum zu beten, dass noch viele das Evangelium verstehen und wirklich zum Glauben an dich finden. Dass es uns noch mehr bewegt, auch deine Gnade weiterzugeben, sie nicht nur zu empfangen. Vater, da steckt so viel drin, wo wir dir ähnlicher werden können und wir sehen uns danach und wir beten, dass du diese Gemeinde und die Gemeinden ja in ganz Deutschland wirklich prägst, sodass dein Wille geschieht. Danke für deinen Segen, danke, dass du mit uns einen Weg gehst, dass du auch so geduldig bist und so liebevoll und barmherzig und mit jedem auch sein eigenes Tempo hast. Amen.